Wir hören auf ein Wort Gottes aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18. Die führenden Priester brachten Jesus am frühen Morgen von Kaiaphas zum Palast des römischen Statthalters. Sie selbst gingen nicht in den Palast hinein, weil sie nicht unrein werden wollten. Sonst hätten sie nicht am Passamahl teilnehmen können. Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie antworteten: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht übergeben. Nehmt ihr ihn doch, sagt Pilatus, und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz. Wir dürfen ja niemand hinrichten, erwiderten sie. So ging in Erfüllung, was Jesus gesagt hatte, als er von der Art seines Todes sprach. Pilatus ging wieder in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus antwortete: Bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben dir andere von mir erzählt? Pilatus erwiderte: Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus sagte: Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Da fragte Pilatus ihn: Du bist also doch ein König. Jesus antwortete: Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wenn es um die Wahrheit geht, wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus. Was ist das? Pilatus ging wieder zu den führenden Priestern hinaus und sagte zu ihnen: Ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Es ist aber üblich, dass ich euch jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freilasse. Soll ich euch den König der Juden freigeben? Sie schrien: Nein, den nicht, wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber. Da steht also dieser jüdische Wanderprediger vor dem Vertreter der römischen Weltmacht. Und es geht nur um eine einzige Frage. Den Pilatus interessiert nur eine einzige Frage. Ist Jesus ein König? Pilatus interessiert sich nicht für Religion. Pilatus hasst die Juden und das jüdische Volk und die jüdische Religion, den jüdischen Glauben. Es ist ihm ein Abscheu, dass es so viele verschiedene Parteien gibt und jeder sagt: Ich habe Recht, nein, ich habe Recht, nein, wir sind die richtigen Gläubigen. Und Pilatus, für ihn ist das lächerlich. Pilatus ist ein Machtpolitiker, ein Realpolitiker. Ihn interessiert nur, wer hat die Macht. Alles andere ist für ihn Schnickschnack. Das kommt auch später an seiner ironischen Frage zum Ausdruck: Wahrheit. Was interessiert mich die Wahrheit? Die Wahrheit ist dort, wo die stärkeren Legionen sind. Die Wahrheit liegt dort, bei dem, der auf dem Thron sitzt. Die Wahrheit liegt bei dem, der mehr Schwerter hat. Das ist die Wahrheit. Jesus, was erzählst du mir hier für einen Quark? Es geht ihm nicht um Philosophie, es geht ihm nicht um Glauben, es geht ihm nicht um die Wahrheit. Es geht ihm schlicht und einfach um die Frage, ist Jesus ein König? Und ich meine, dass Jesus kein König ist, das sieht man ja von Weitem. Es war eigentlich doch klar, Jesus ist kein König. Der da vor ihm steht, das ist eine Witzfigur. Der wird von seinem eigenen Volk vor das römische Gericht gebracht. Das Verhältnis zwischen Juden und römischer Besatzung, das war nicht gut, das war feindselig. Der vor ihm steht, das kann kein König sein. Das weiß Pilatus. Aber es interessiert ihn, hält sich der für einen König? Das ist die entscheidende Frage. Hält sich der für einen König? Denn das ist politisch brisant. Das ist doch klar, Pilatus kannte sich aus mit Königen, so ein bisschen besser als wir heute. Wir kennen das nur noch aus England und Schweden und den Niederlanden und wo es noch überall Königinnen und Prinzessinnen und Thronfolger und so weiter gibt. Aber damals war das natürlich eine andere Sache. Könige hatten Macht. Das waren die entscheidenden Instanzen. Und man weiß und wusste ja, wie das mit den Königen funktioniert. Entweder man wird König durch Erbfolge, also Vater, ältester Sohn und so weiter, wie das halt so geht. Und da entstehen dann mächtige Dynastien, manchmal über Jahrhunderte. Und man weiß, König wird immer der aus dem Haus, was auch immer. War Jesus in diesem Sinn ein Erbkönig? Dass ich nicht lache. Man wusste ja nur nicht mehr genau, wo der herkam. Aus Galiläa. Ein Erbkönig konnte er nicht sein. Es gab ja auch noch eine andere Methode, um König zu werden. Und die wäre? Genau. Durch einen gewaltsamen Umsturz. Durch einen bewaffneten Aufstand. Durch einen Putsch. Durch eine militärische Aktion kann man den König, den bestehenden König stürzen und sich selbst zum König machen. Und das wollte Pilatus wissen. Hielt sich dieser Freak, der da vor ihm stand, hielt sich dieser Mann tatsächlich allen Ernstes für einen König, dann war er gefährlich. Ist doch klar. Rom konnte keinen König dulden, der sich selbst an die Macht bringen wollte. Es gab da so einen, der hieß Herodes, der war König von Roms Gnaden, der musste tun, was Rom wollte. Der hatte seine Abgaben zu leisten, das war ein bequemer, ein willfähriger König. Das war gut so. Aber ein Umsturz? Ein neuer König? Jemand, der sich da selbst irgendwo in Palästina an die Macht bringen wollte, das könnte für Rom gefährlich werden. Diese Frage interessiert den Pilatus an diesem Karfreitag. Hielt sich dieser Mann allen Ernstes für ein König? Wie antwortet Jesus? Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, so übersetzt es Luther. Mein Königtum, so haben wir gelesen, stammt nicht von dieser Welt. Und man hat diese Aussage in den 2000 Jahren Kirchengeschichte lange und oft missverstanden. So, als ob Jesus vor Pilatus sagen würde, lieber Pilatus, fühl dich nicht zu sehr von mir bedrängt. Hab keine Angst, ich komme dir nicht zu nahe. Mein Reich ist ja jenseitig. Überirdisch, geistlich. So haben viele Christen das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes verstanden. Es geht um den Himmel. Es geht um ein jenseitiges Reich. Es geht um ein geistliches Reich, um irgendetwas Überirdisches. Diese Welt, die überlassen wir getrost den Realpolitikern. Die überlassen wir den Mächtigen. Lieber Pilatus, keine Sorge, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Du kannst beruhigt sein. Schreib einen Brief an den Kaiser nach Rom. Ich bin ungefährlich. Ist das das, was Jesus sagen wollte? Wer diesen jüdischen Wanderprediger so ein bisschen kennt, der weiß, dass Pilatus hier, wenn er das so verstanden hätte oder hat, dass das gar nicht das ist, was Jesus gemeint hat. In Wirklichkeit bekräftigt Jesus hier vor Pilatus seinen Anspruch, ein König zu sein. Was er Pilatus allerdings sagt, ist: Pilatus, ich bin ein König. Er sagt es ja auch später wörtlich. Ja, du sagst es, ich bin ein König. Aber meine Legitimation kommt nicht von dir. Die kommt auch nicht aus Rom. Die kommt nicht aus irgendeiner Erbdynastie. Die kommt auch nicht aus dem Schwert. Meine Legitimation kommt von Gott. Die kommt nicht von dieser Welt. Mein Reich, meine Herrschaft hat ihren Ursprung und ihre Macht und ihre Autorität und seine Autorität nicht von dieser Welt. Es zielt aber auf diese Welt. Es geht um diese Welt. Das ist der große Unterschied. Ein Theologe hat es einmal überspitzt, vielleicht pointiert so ausgedrückt, aber wir müssen die Wahrheit dieses Satzes verstehen. Er hat gesagt, Jesus ist nicht gekommen und gestorben, um die Menschen in den Himmel zu bringen, sondern er wollte den Himmel auf die Erde bringen. Er wollte das Reich Gottes auf die Erde bringen. Das beten wir im Vater unser. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Es geht Jesus nicht um ein jenseitiges Reich. Dort ist er König. Dort geschieht sein Wille. Es geht ihm darum, dass der Wille hier geschieht. Es geht ihm darum, hier die Herrschaft zu haben. Das bedeutet, Jesus bekräftigt seinen Anspruch, König zu sein. Aber er sagt, ich kämpfe nicht mit den Methoden dieser Welt. Ich kämpfe nicht mit den Waffen dieser Welt. Und deshalb haben meine Anhänger, meine Kämpfer, die haben heute an diesem Tag ein Berufsverbot. Stopp. Die dürfen nicht kämpfen. Die würden das machen, sofort. Jesus sagt das. Die würden alle für mich einstehen. Aber die dürfen nicht. Ich habe es ihnen verboten. Es geht nämlich nicht darum, lieber Pilatus, dass ich mir von dir die Waffen geben lasse. Ich lasse mir von dir nicht die Methoden vorschreiben, wie ich mein Reich aufbaue. Das mache ich nämlich anders. Das bedeutet, dass Pilatus jetzt ein echtes Problem hat. Pilatus hat ein echtes Problem. Er weiß nicht, was er mit diesem Mann machen soll. Dieser Mann behauptet allen Ernstes, ein König zu sein. Aber gleichzeitig sagt er, er kämpft nicht mit den Methoden dieser Welt. Pilatus bekommt die Ahnung, dieser Mann, der ist vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise gefährlich, als ich mir das so denke. Was mache ich nur mit dem? Der ist kein Revolutionär, kein Umstürzler, kein Putschender, möchte gern König, der ihn vom Thron stoßen möchte. Er kommt ins Schwimmen. Ist völlig ratlos. Man merkt das so im weiteren Verlauf des Geschehens, dass er eigentlich gar nicht weiß, was er mit dem machen soll. Und wir merken, dass sich ruckzuck die Positionen verändert haben. Pilatus steht vor seinem König. Der hier weiß, was geschieht, der souverän ist in dieser Situation, das ist nicht Pilatus. Der eigentliche Souverän in diesem Geschehen, das ist Jesus. Er ist der eigentliche König. Er weiß, was hier abgeht. Pilatus hat keinen Schimmer, was hier passiert. Der eigentliche König ist Jesus. Pilatus schwimmt so ein bisschen wie so ein Stück Seife auf der schiefen Bahn. Am Schluss macht er das, was vielleicht für ihn das Angenehmste ist, am wenigsten Scherereien macht. Versucht sich da so durchzulavieren und nebenbei versucht er den Juden noch eins reinzuwirken, indem er oben drüber schreibt, übers Kreuz, Jesus, der König der Juden. Unangenehm, eklige Geschichte. Aber der eigentliche König, das ist Jesus. Und Jesus sagt, ich richte mein Reich auf mit den Waffen der Liebe. Und der Selbsthingabe, er opfert sein Leben. Aber er verzichtet nicht auf den Anspruch, sein Reich aufzubauen. Im Gegenteil, sein Tod, seine Lebenshingabe am Kreuz, das ist der Sieg des Reiches Gottes. Das ist die Methode, mit der er sein Reich aufbaut. Das ist keine Niederlage. Jesus bleibt König, gerade auch dort, wo er zu verlieren scheint. Das sieht nur wie eine Niederlage aus für die Menschen, für die das Schwert und die Macht das Einzige ist. Für den, der mit den Waffen der Liebe, mit der Selbsthingabe, mit der Aufopferung des eigenen Lebens kämpft, für den ist das ein Sieg. Die Wahrheit, sagt Jesus, die Wahrheit wird sich durchsetzen. Ich bin in diese Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Was für eine Wahrheit ist das? Das ist keine abstrakte Wahrheit. Das ist keine philosophische Wahrheit. Wahrheit ist im Hebräischen immer auch Treue, Zuverlässigkeit. Und Jesus sagt, durch meinen Tod am Kreuz offenbare ich die tiefe Wahrheit Gottes, die Zuverlässigkeit, die Treue Gottes, die darin besteht, was Petra Hahn vorhin vorgelesen hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gibt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Sünder Vergebung bekommen, dass Mörder begnadigt werden. Die Wahrheit ist, dass Jesus am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Wahrheit ist, dass Schuldige von Gott freigesprochen werden. Die Wahrheit ist die, dass Gott Sünder, dass Gott die Menschen liebt und ihnen nachgeht, selbst wenn es ihnen das Leben kostet. Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird sich durchsetzen. Diese Wahrheit, von der reden wir heute noch. Und auf diese Wahrheit gilt es zu antworten. Auf das, was Jesus dort gelebt hat, vorgelebt hat, auf diese Wahrheit gilt es zu antworten. Wahrheit ist nur dann wahr, wenn sie mich ergreift, wenn sie mich erfasst und wenn ich ihr Raum gebe in meinem Herzen. Nivea hat eine coole Werbung, zumindest Nivea Man. Ja. Weiß jemand, wie die heißt, wie der Slogan gerade heißt? Nivea, es beginnt mit dir. Nivea, es beginnt mit dir. Das ist die Wahrheit, von der Jesus gesprochen hat. Das Reich Gottes Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes beginnt mit dir. Oder wir würden vielleicht sogar sagen, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes beginnt in mir. Das ist das Reich, das Jesus baut. Das Reich, das Jesus sich wünscht, um das wir beten, das ist nicht das Reich, wo wir Guten gegen das Böse kämpfen, wo wir unsere Schwerter ziehen, wo wir wieder einmal mehr einen Konflikt heraufbeschwören und am Ende gibt es Verlierer und Gewinner, sondern das Reich Gottes, das ist das Reich, wo ich überwunden werde in meinem Herzen von der Liebe Gottes. Wo ich aufhöre zu hassen. Wo ich um Vergebung bitte für meine Schuld. Wo ich kapituliere vor diesem König am Kreuz und sage, ja, du bist mein Leben. Du bist mein Retter. Du bist mein König. Das Reich Gottes beginnt mit dir, mit mir, mit jedem Einzelnen von uns. Weil das Reich Gottes in uns beginnt, braucht jeder von uns eine Bekehrung. Eine echte Lebensveränderung. Eine echte Herzenserneuerung. Wisst ihr, wenn das Reich Gottes äußerlich wäre? Wenn es beim Reich Gottes darum geht, wer die richtige Krawatte trägt oder das richtige Autokennzeichen hat oder die richtige Kirchenzugehörigkeit oder die richtige Spendenquittung oder, wenn es darum ginge, dann hätten wir immer gleich wieder die Guten gegen die Bösen und wir sind sowieso immer die Guten. Aber das Reich Gottes funktioniert so nicht. Das Reich Gottes beginnt hier, wo ich erkennen muss, ich bin schuldig. Ich hasse, ich liebe nicht, ich brauche Vergebung. Mein Herz ist hart. Dieser Jesus, der musste für mich sterben, der ist gestorben, weil ich Erneuerung meines Herzens brauche. Das ist Bekehrung. Das Reich Gottes beginnt in uns. Und das ist nicht jenseitig. Das hat wahnsinnige Auswirkungen auf diese Welt. Ich habe gesagt, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, aber es zielt auf diese Welt. Wer auf diese Weise sich bekehrt oder von Gott bekehrt wird, der verändert auch die Welt. Glaubt ihr, dass der Pilatus eine Ahnung davon hatte, was 200 Jahre später sich abgespielt hat im Römischen Reich? Es gab nur noch einen ernstzunehmenden Gegner für den Cäsar, für den Kaiser. Das waren die Christen. Das war dieser jüdische Wanderprediger, der da gekreuzigt wurde. Und nochmal 100 Jahre später hat das römische Weltreich kapituliert vor diesem Jesus. Und es wurde christlich. Mit allen Vor- und Nachteilen. Das will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Dieses Reich, das Jesus proklamiert hat, das wurde gefährlich für die Herrscher dieser Welt. Das hat die Cäsaren vom Thron gestürzt. Das hat die Mächtigen entmachtet. Aber nicht, indem die Christen ihre Schwerter gezückt haben, sondern indem sie im Circus Maximus als Märtyrer starben. Indem sie bereit waren, ihr Leben herzugeben für diesen Jesus. Indem sie sich um ihre Witwen gekümmert haben. Indem sie ihre Kinder nicht abgetrieben haben. Sie haben die Alten gepflegt. So etwas Lächerliches. Und schwache Kinder werden ausgesetzt. Die lässt man sterben, die wirft man in den Tiber. Das war gang und gäbe. Mädchen sowieso. Unerwünschte Kinder hat man einfach entsorgt. Die Christen haben das nicht gemacht. Das war die Herrschaft Gottes, die dem Cäsar gefährlich geworden ist. Und ich kann euch sagen, wenn Jesus, wenn dieser König uns bezwingt, wenn dieser König mich bezwingt, mein Herz erobert, dann wird sich auch die Welt verändern. Und darum geht es an Karfreitag, dass unser Herz diesem König gehört. Dass wir uns bekehren zu diesem König. dass wir ihm antworten. Und was könnte besser geeignet sein als das Abendmahl, um diesem König zu antworten? Das Abendmahl, das ist kein Leichenschmaus, bei dem wir alle traurig reingucken müssen und uns alle furchtbar schuldig fühlen müssen. Das Abendmahl ist das Mahl des Königs, der uns zu Tische lädt. Das Abendmahl, das ist das Mahl des Königs, der uns zu Tische lädt und sagt, hier und heute ist mein Reich. Mit euch beginnt meine Herrschaft. Hier und heute in Böblingen, in deinem Herzen, in deiner Familie, kann das Reich Gottes Gestalt gewinnen. Das ist Exodus, das ist Aufbruch, das ist Auszug aus Ägypten, das ist Befreiung von der Macht der Sünde, das ist Befreiung von der Herrschaft unseres eigenen Ichs. Es ist das Königsmahl, zu dem Jesus uns einlädt. Und jeder, der dieses Mahl nimmt, und ich lade euch alle ein, jeder, der dieses Mahl nimmt, bekennt sich zu diesem König und bekehrt sich zu diesem König und sagt, ja, Jesus, ich möchte auch dabei sein in deinem Reich. Es beginnt mit mir. Es beginnt in mir. Das Abendmahl, das ist jetzt, wenn du es nimmst heute Morgen, das ist existenzielle Antwort auf diese Wahrheit, dass Jesus dich liebt und dass Jesus dein König ist. Wenn du es nimmst, bekennst du das damit. Und ich lade dich ein, das zu tun, denn was gibt es eigentlich für eine andere Antwort, als zu antworten, als mit der eigenen Lebenshingabe zu antworten auf den König, der sein Leben für mich gegeben hat? Möchtest du so wie Pilatus sagen, ach, lass mich doch in Ruhe mit deiner Wahrheit, das geht mich doch nichts an. Ich möchte hier ein bisschen Karfreitag feiern. Ich möchte ein bisschen Gemeinde spielen. Ich möchte ein bisschen fromm sein. Ich möchte mein religiöses Ego ein bisschen aufpöpeln und popeln und pushen. Aber eigentlich möchte ich nicht groß berührt werden von deinem Reich, Jesus. Lass mich doch in Ruhe. Willst du wie Pilatus am Ende deine Hände in Unschuld waschen und sagen, nichts Genaues weiß man nicht, nur nicht extrem werden? Ich lade dich ein, dich zu bekehren zu diesem König. Wenn du es noch nie getan hast in deinem Leben, dann tu es heute. Dann schenk diesem Jesus, diesem König dein Herz. Und wenn du es schon mal oder schon öfters getan hast, dann tu es heute nochmal, immer wieder. Sag, Jesus, dir gehört mein Leben. Dir will ich nachfolgen. Dein Reich komme, auch in mir, mit mir, durch mich. Mein Herz gehört dir. Danke für deine Liebe. Danke für deine Vergebung. Danke für dein Kreuz. Ich lese uns die Abendmahlsworte aus dem Lukas-Evangelium. Da wird das nochmal deutlich. Wie in keinem anderen Evangelium deutlich, dass es hier um ein Königsmahl geht, zu dem uns der Herrscher dieser Welt einlädt. Es heißt hier, Lukas 22, und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes, in der Königsherrschaft Gottes. Jesus redet beim Abendmahl von der Königsherrschaft Gottes. Hier spricht der König. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Eine klare Herrschaftsansage. Und er nahm das Brot und dankte und brach und gab ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. das für euch vergossen wird. Das Abendmahl ist kein Trauermahl. Das Abendmahl ist ein Mahl, zu dem der König uns einlädt. Und die Frage ist, willst du dabei sein? Beginnt es auch bei dir, in dir, mit dir? Wir beten. Jesus, was für ein König bist du nur? Einer, dem alle Macht gehört. Dem Legionen von Engeln zur Seite stehen. Schöpfer und Herrscher dieser Welt, was für ein König bist du nur, dass du konsequent verzichtest, dein Reich mit Gewalt durchzusetzen. Mit dem Schwert. Herr, selbst noch am Kreuz verzichtest du auf Rache, auf Vergeltung. Selbst noch am Kreuz bittest du um Vergebung für deine Mörder. Was für ein König bist du nur? Ein König, der für seine Feinde stirbt. Ein König, der für seine Menschen leidet. Ein König, der für die Schuld seiner Freunde sein Leben hingibt. Und was gäbe es für eine andere Antwort, als zu sagen, König Jesus, dir gehören wir. Nimm mein Herz, verändere mich, erneuere mich, mach mich zu einem Menschen, der dir gefällt und der dir nachfolgt. Lass mich ein Mensch werden, der liebt und vergibt und heilt und hilft. König Jesus, wir bitten dich, dass wir zu wahren Nachfolgern werden. Wir wollen dir heute Morgen unser Herz schenken. Vielleicht das allererste Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Du hast uns unser Herz abgewonnen und abgerungen, gerade weil du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist. Wir wollen dich ehren jetzt auch mit diesem Mahl. Wir wollen dir gehorsam zuschwören, Nachfolge, Hingabe schwören, weil du es wert bist. Wir danken dir für diesen Weg, für deinen Tod am Kreuz. Amen. Die Abendmahlshelfer dürfen nach vorne kommen und werden zuerst das Mahl unter sich austeilen. Danach, ihr kennt das.